So, ich möchte heute über das Abendmahl predigen, das ja in der Christenheit bekannt ist. Eigentlich bekannt ist, aber wahrscheinlich doch nicht so richtig bekannt ist. Es wird in manchen Gemeinden manchmal gemacht und manchmal auch nicht. Und nichts Genaues weiß man irgendwo nicht drüber. Man macht es halt, weil es so eingeführt wurde und weil es ja auch in der Bibel steht. Aber wir müssen uns das ein bisschen genauer anschauen, was die Bibel wirklich gesagt hat darüber, was die ersten Christen, die uns ja auch ein Vorbild sind, gemacht haben, was auch Jesus gemacht hat. Da können wir einiges Neues entdecken, das wir dann in unserem Leben auch umzusetzen haben. Denn dafür ist ja die Bibel uns gegeben, dass wir das dann in unserem Leben umsetzen, weil es ja Auswirkungen hat, weil es einen Sinn gibt. Der Mensch ernährt sich mit verschiedensten Speisen und Getränken. Vorausgesetzt, es ist was vorhanden. Ja. Es gibt natürlich auch Leute, die haben Probleme, überhaupt ihren Körper zu ernähren, weil das Passende nicht vorhanden ist. Wir hier haben es gut. Wir kriegen jeden Tag ein Frühstück, wir kriegen ein Mittagessen, wir kriegen ein Abendessen, zwischendurch einen Snack. Wir haben zu trinken, nicht bloß ein Wasser. Es gibt auch einmal einen Saft und einmal ein Bier und vielleicht einen Wein oder sonstige gute Getränke. Wir leben in der natürlichen Speise eigentlich in Überfluss. Was ja auch nicht unbedingt das Gesündeste ist. Zu viel des Guten, sagt die Bibel, ist auch nichts. Das nennt Jesus dann Völlerei. Also wie soll man mit den Bereichen auch vernünftig umgehen? Aber der Geist in uns, der das Wichtigste am Menschen ist und so missachtet wird, der braucht auch was zum Essen. Der braucht auch eine Nahrung. Und da kommen wir dann später nochmal genauer drauf, für was oder mit was der Geist des Menschen genährt werden soll. Jesus ist es vor allem wichtig, dass der Mensch was hat. Das sehen wir ja schon, er hat Wasser zu Wein verwandelt, er hat aus ein paar Broten, ein paar Fischen Tausende von Leuten gespeist und er will, dass Menschen gesegnet sind mit der natürlichen Speise, weil er weiß, der Körper braucht es. Er sagt aber, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Da denkt sich vielleicht eine oder andere, ja, immer bloß ein Brot ist auch nichts. Wenn er vom Brot hier spricht, dann meint er einfach die natürliche Nahrung. Ja, ob das dann ein Weißbrot ist oder ein Bauernbrot oder das Möhrebröt oder sonstiges, eine Wurst und der Käse, es ist halt eine natürliche Nahrung. Und das allein reicht nicht aus, sagt Jesus. Der Mensch braucht noch Gottes Wort dazu, weil der Geist Nahrung braucht. Und eine bestimmte Nahrung für den Geist ist Gottes Wort. Aber das ist nicht alles. Das Komische ist, dass es Leute in der Christenheit gibt, die kennen das Wort sehr genau, die lesen auch viel im Wort und trotzdem scheint es so, als ob der Geist nicht da oder total unterentwickelt, unterernährt ist. Und darauf kann man zurückschließen, das Wort allein reicht scheinbar doch nicht. Irgendwas stimmt da nicht, was fehlt da? Und da müssen wir schauen, was Jesus in den Evangelien einfach gesagt hat. Und wenn man das Johannesevangelium liest, dann fängt Jesus mir an zu sagen, dass er ein Brot ist. Das ist auch ein bisschen eine komische Aussage. Ein Mensch sagt von sich selber, ich bin ein Brot. Ein lebendiges Brot. Ja, ein Brot läuft da nicht lebendig durch die Gegend. Ein Brot sieht auch nicht aus wie ein Mensch. Aber trotzdem behauptet Jesus, und das ist Johannes 6,51, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Ganz logisch, wenn jemand sowas behauptet und noch nie jemand sowas behauptet hat, dann wird da gestritten. Ja, was soll das? Was wird da gesagt? Das kann ja gar nicht sein. Das darf man mir wahrscheinlich genauso machen. Jesus aber sagt dann, wahrlich, wahrlich, und das ist, habe ich eh schon oft gesagt, wahrlich, wahrlich, das sagt er immer dann, wenn er etwas mit Nachdruck behauptet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Diese Aussage betont Jesus mit seinem wahrlich, wahrlich. In der Hoffnung für alle Übersetzung wird dieses wahre Speise und wahrer Trank intensiver übersetzt, und zwar mit lebensnotwendige Nahrung und lebensspendender Trank. Ich denke, da kommt ein bisschen mehr noch rüber. Dass dieses Fleisch, dieser Leib, den wir da zu essen bekommen, lebensnotwendig ist. Und dass dieses Blut, das wir trinken sollen, in Form eben von Wein, ein lebensspendendes Getränk ist. Es gibt dir was. Es ernährt deinen Geist und es gibt dir was. Und da will Jesus sagen, es ist wichtig, dass wir dieses Fleisch essen und dieses Blut trinken. Und dann diese Top-Aussage. Wer das tut, wer das Fleisch isst und das Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Da müssen wir drüber nachdenken. Und es ist so wichtig, er in uns bleiben und wir in ihm bleiben. Diese Beziehung, diese Verbindung von Geist zu Geist, das ist das A und O der ganzen Sache. Deshalb sagt es Jesus. Kommen wir später nochmal drauf, was da für Verheißungen dranhängen an diesem in ihm bleiben und er in uns bleiben. Aber deinem Körper gibst du dreimal täglich Nahrung und vielleicht sogar ein bisschen mehr. Vielleicht tust du auch einmal fasten und der kriegt nicht gerade so viel. Und der Geist des Menschen, und das machen die meisten Christen leider so, der kriegt vielleicht einmal im Monat geistliche Speise. Und dann vielleicht einmal im Gottesdienst oder im Hauskreis oder so. Die Urchristen, in der Apostelgeschichte kann man es nachlesen, die haben es anders gemacht. Aber Tatsache ist, es gibt irdische Nahrung, es gibt geistliche Nahrung. Das müssen wir wissen. Und wenn der Körper irdische Nahrung bekommt, muss er natürlich auch sich bewegen und muss seine Muskeln rühren, damit diese Nahrung seinen Zweck erfüllt und dass er fit bleibt. Und genauso der Geist, wenn er Nahrung bekommt, dann kann er, wenn er aktiv ist, auch stark und fit sein. Und ein starker, gesunder, fitter, heller Geist in einem Christen, das ist das Allerbeste und Wichtigste, was du gerade haben kannst. Das ist der Erfolgsgarant all deiner geistlichen Aktivitäten. Allem voran deines Gebetslebens. Denn du kannst mit dem Verstand irgendwas dahin beten und stellst dann fest, na, ist wieder nichts draus geworden. Und irgendwann wird es dann doch einmal frustrierend und du betest vielleicht bloß so nicht einmal halbherzig, sondern zehntelherzig oder so, weil du eigentlich im Hinterstübel denkst, naja, ob er jetzt erhört oder letztes Mal ist auch nichts geworden. Ein starker und gesunder Geist, der zweifelt nicht mehr, dem ist es klar, wenn er betet, dann tut es Gott. Und ein starker und erfüllter Geist, der betet auch nicht für irgendeinen Zeig, wo Gott sagen muss, nein, das kann ich dir nicht geben, weil es nicht gut ist für dich, sondern dieser Geist ist vom Heiligen Geist da im Gebet geführt und er betet richtig und dann steht Gott auch dahinter und er hört dieses Gebet. So ein starker, gesunder, ernährter Geist, der hat einfach Glauben. Die Bibel spricht oder Jesus spricht vom Herzensglauben und der Herzensglauben ist ein einfacher Glaube, wenn der da ist. Der ist nicht im Kopf, ich muss aber jetzt glauben und ich streng mich so an zum Glauben, sondern dann ist es klar, wenn der Herzensglauben da ist. Und solch ein Geist ist auch voll von der Liebe Christi. Der liebt einfach. Der muss sie nicht zwingen dazu, zu lieben. Der kann nicht anders, weil die Frucht des Geistes, steht in der Bibel, ist eben Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Wenn der Geist schwach ist, ist es wenig da oder gar nicht da. Oder eben so weit, wie man sich vom Fleisch her, vom natürlichen Menschen her, wie man erzogen ist, noch bemühen kann. So viel ist noch da. Aber dann die Feinde zu lieben, da wird es dann schon ganz kritisch. Wenn dich jemand so richtig geärgert hat und am liebsten würdest du ihm den Kragen umdrehen und dann sollst du den noch lieben und dann sagt Jesus, du sollst dem Gutes tun. Ja, aus ist. Aber ein starker, gesunder Geist vermag es. Er kann lieben und er kann Freude haben, auch wenn einmal der Umstand nicht so angenehm ist. Und er hat diesen Urglaube in sich. Und er weiß, dass der Herr in ihm ist und dass er mit ihm ist und dass ihm nichts passieren kann. Also ist es ungemein wichtig für einen Christen, um siegreich zu leben, einen starken und gesunden, wohlgenährten Geist zu haben. So wie es für einen Sportler wichtig ist, einen gesunden und topfitten Körper zu haben, sonst wird er kaum eine Goldmedaille gewinnen oder eine Meisterschaft. Genauso ist es für einen Christen, der wird nicht erfolgreich sein, wenn sein Geist nicht zu finden ist. Gut, also wir müssen unserem Geist Nahrung geben. Und Jesus sagt ja, er ist Brot oder lebendiges Brot, sprich geistliche Speise. Und der Beweis dafür, dass es geistliche Speise gibt, den finden wir schon in Bezug auf das Alte Testament, in dem Paulus Geschichte erzählt, wie die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind und dann durch die Wüste marschiert sind. Ich lese jetzt das gar nicht alles vor, ich erzähle es kurz, ihr kennt die Geschichte ja eh. Auf jeden Fall, sie zogen durch die Wüste und sie haben von Gott Nahrung bekommen. Und Paulus schreibt, alle haben dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Es gab Manna, es gab Wachteln und es gab Wasser, das aus dem Felsen quillte. Und das gab es jeden Tag. Vielleicht sagt der eine oder andere, ja, jeden Tag das Gleiche ist dann auch nicht so schön. Aber es ist besser wie nichts. Und es war gesund. Es war wirklich gesund, was sie bekommen haben. Denn es war geistliche Speise, obwohl es im Natürlichen da war. Aber es fällt nicht über Nacht irgendein Manna auf den Boden. Und es fliegen auch im Normalfall nicht Wachteln gebraten daher. Das wünschen sich manche. Fenster aufmachen und die Gebratenen kommen. Es ist auch nicht normal, dass aus einem Stein Wasser rausquillt und nicht aufhört. Selbst wenn es so ein Felsen innen hohl wäre, bei so vielen Leuten und Tiere dazu, ist es relativ schnell zu Ende. Aber dieser Felsen, letztendlich sagt der Paulus, das war Christus. Und er hat ihnen Wasser gegeben. Und er nennt es geistliche Speise und geistliches Getränk. Lebensnotwendig und lebensspendend. Und diese Israeliten damals, die gingen 40 Jahre durch die Wüste. Die Kleidung und die Schuhe gingen nicht kaputt. Und das in der Wüste, ja, wo es eigentlich schneller kaputt gehen müsste. Und es heißt in der Schrift, kein Gebrechlicher war unter ihren Stämmen. Die waren auch nicht krank, weil sie geistliche Speise und geistliches Getränk zu sich genommen haben. Das war nicht einfach, naja, gut, das wird nicht verhungert sein. Es war mehr. Es war etwas direkt von Gott für sein Volk. Es hat ihnen Leben gegeben. Es hat ihnen Kraft und Stärke gegeben. Das müssen wir annehmen, so wie die Bibel das sagt. Du kannst es anzweifeln und kannst dir denken, naja, kann so gewesen sein, kann aber auch gar nicht stimmen, kann er irgendjemand erfunden haben. Aber dann wird es für dich nichts wirken, nichts bringen, es wird keine Auswirkungen haben. Also nimm es so, wie es da steht und glaube an den Gott, der Wunder tun kann. An den Gott, der Geist ist und durch den Geist die Seinen versorgt mit allem, was sie brauchen. Glaube ihm und handle danach. Heutzutage ist ähnlich wie die Juden damals, als Jesus eben sagte, er ist das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist. Die haben gemurrt, das haben geschimpft, das hat ihnen nicht gepasst. Und heutzutage ist auch oft so, dass christliche Religionen murren und schimpfen und dagegen arbeiten, wenn jemand das sagt, was Jesus wirklich gesagt hatte. Und das ist ein Problem. Und das Christentum hat total falsche Vorstellungen in ihren Köpfen, stellt sich die ganze Sache mit dem Jesus so vor, wie sie es gewohnt sind, so wie es vielleicht immer schon gemacht wurde, meinen sie, bloß weil es die letzten 50 Jahre so gemacht worden ist. Und weiter zurück sehen sie ja nicht. Das heißt ja nicht, dass alles, was der Opa und Oma gemacht haben, richtig und gut war. Es heißt ja nicht, dass alles richtig und gut ist, was man heutzutage so als Standard macht. Aber es ist bequem. Es ist halt so, das haben wir immer schon so gemacht, das lassen wir so. Und wenn 100-mal Jesus anders gesagt hat, und das ist ein grober Fehler, also schau immer wieder nach, was hat Jesus wirklich gesagt und getan? Was haben die ersten Christen wirklich getan? Warum war dort die Herrlichkeit des Herrn so groß? Zeichen und Wunder sind passiert, nicht bloß durch Jesus, auch durch viele andere. Und heutzutage ist es so wenig. Da muss man sich die Frage stellen, warum ist es so? Die Leute heute, die haben überhaupt keine Vorstellung mehr von dem, welche Autorität Jesus seiner Gemeinde gegeben hat. Das ist so ein Beispiel. Ja, weil man kann vielleicht einmal ein Vaterunser beten und einmal schauen, ob dann Gott was tut. Und wenn er nichts tut, tut er eben nichts, dann müssen wir halt sonst uns selber helfen. Und Jesus sagte doch, ich gebe euch Vollmacht. Und so weiter und so fort. Vollmacht über die geistlichen Dinge und Mächte und obendrein sogar Vollmacht über manche natürlichen Dinge. Jesus hat uns vorgemacht, er beherrschte die natürlichen Dinge, ob das jetzt ein Sturm oder Unwetter war oder irgendeine Krankheit oder auch irgendein Dämon. Er hat darüber geherrscht und sagte, ihr sollt es genauso machen. Und die Urgemeinde hat es gewusst, das war für die ganz klar. Sie haben teilweise Jesus ja persönlich gekannt und dann haben sich auch das so dementsprechend verhalten. Es war wirklich unauslöschlich in ihren Herzen eingebrannt. Und sie wussten, hey, wir haben denselben Heiligen Geist empfangen. Und heutzutage, naja, haben wir halt den Heiligen Geist, Sprachenrede, ob das nicht vom Teufel ist. Und wenn man es hat, naja, muss man ja nicht. Ja, für was wäre es denn dann da? Selbstverständlich muss man und kann man und darf man. Das ist ja ein Vorrecht und eine Gnade. Und genauso ist es mit diesem Abendmahl, mit diesem Fleisch und Blut. Naja, wenn einmal wieder Abendmahl gefeiert wird, das ist ja dann einmal ganz angenehm und schön. Aber warum und wieso und weshalb? Die meisten verstellen sich dann ein bisschen still und religiös, ein wenig heiliger als normal. Obwohl die Bibel ja das gar nicht sagt. Also du musst beim Abendmahl nicht den Dackelblick aufsetzen. Man kann beim Abendmahl auch mal fröhlich sein. Und wenn dir bewusst ist, dass Jesus seinen Leib für deinen hat schlagen lassen und zerschlagen lassen und in den Tod gegeben hat, dann ist das eigentlich keine traurige Sache. Und um zu jammern, oh, der arme Jesus musste so viel leiden, das nützt dir dem nichts mehr. Er hat gelitten und er wusste, dass er es tun muss und er hat es für dich und für mich getan. Da gibt es eigentlich eher einen Grund, sich darüber zu freuen. Und wer anfängt, das zu glauben, der freut sich eigentlich darüber. Zumindest im Herzen. Der Freude ist ja, haben wir vorhin schon gesagt, auch so eine Frucht vom stabilen, gesunden, ernährten Geist. Und ein freudiger Mensch, der lebt sich einfach ein bisschen leichter. Das stimmt ganz gewiss, dass ein freudiger Mensch sich ein bisschen leichter lebt. Und das ist auch schon was wert. Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass Lachen für den Körper und für die Seele auch noch gesund ist. Also man muss jetzt dann aber nicht in der Therapie Lachtherapie machen und jetzt muss ich eine Viertelstunde lachen. Aber wenn du von innen raus, vom Herzen heraus ein fröhlicher, freudiger Mensch bist, dann ist genau das, was für dich gut ist. Deswegen brauchst du nicht immer lachen und immer grinsen. Musst du nicht, darfst du schließlich. Aber es gibt auch manche Leute, die sind innerlich eigentlich verbittert und äußerlich lachen und spielen da ein bisschen was drüber. Das ist das Unechte. Aber dieses Herz, das voller Freude ist, das drückt sich aus. Sagt der Jesus, was das Herz voll ist, geht der Mund irgendwie über. Ob mit freundlichen, guten Worten oder mit Lachen, ist mir dann egal. Hauptsache, das Herz ist voll von Gutem und der Mund geht dabei über. Ja, bei diesen ersten Christen gehörte das einfach zum Glaubensleben dazu, das Brot zu brechen, zu danken, Brot und Wein zu sich zu nehmen. Die Gemeinschaft untereinander und natürlich die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und Jesus sagt ja, wenn zwei oder drei versammelt sind, bin ich dabei. Er ist dabei. Er ist ja nicht irgendwo ganz weit weg und vielleicht kommt er irgendwann wieder. Er ist ja nicht weg. Er ist ja durch den Heiligen Geist wieder da. Und dieses Ausgießen des Heiligen Geistes, das damals die ersten erwischt hat im Obersaal, das ist ja mindestens genauso wichtig oder fast noch wichtiger wie die erste Mal, die Geburt von Jesus. Die wird gefeiert. Das kleine Baby, auch so nett und so hilflos und so weihnachtlich, das wird groß gefeiert. Aber die fast noch wichtigere Sache, das Wiederkommen Jesus durch den Heiligen Geist, in jedem Glaubenden letztendlich, das wird nicht gefeiert, großartig. Ja gut, es gibt das Pfingstfest, aber warum und wieso und weshalb, das ist eigentlich verloren gegangen. Aber Jesus ist wiedergekommen durch den Heiligen Geist und er wohnt jetzt nicht bloß in einem Körper, sondern in vielen Tausenden. Und damit ist sein Wirkungsbereich eigentlich ja total erweitert. Es wird doch bloß immer wieder geblockt durch ihre Lehren und falsches Verständnis der ganzen Dinge. Gut, also diese ersten Christen in der Apostelgeschichte, die verharrten täglich einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Das war Apostelgeschichte 2, 46 und 47. Das erste Wort dieses Verses heißt, täglich taten sie sowas. Und einmütig waren die. Da gab es nicht, ja, du bist da bei der Gemeinde und ich bin der Gemeinde und wir glauben aber bloß das und ihr glaubt aber das. Ja. Ich habe heute zufällig gehört, es gibt scheinbar irgendwo in Deggendorf eine Gemeinde, die glauben nur die vier Evangelien. War für mich so gedacht, ja, wie kommt man da drauf? Das ist mir ein Rätsel. Ich weiß auch nicht, wer das ist, habe bloß nebenbei mitgekriegt. Naja, aber diese ersten brachen zu Hause das Brot. Nicht bloß in der Gemeinde. Zu Hause taten sie das und täglich taten sie das. Und es muss uns ein Vorbild sein. Und für die war das nicht bloß ein Ritual, weil man es so macht, weil es der Pastor oder der Prediger einfach sagt, sondern sie kannten den Hintergrund. Sie wussten, dass das einen Sinn hat. Sie wussten, dass es notwendig ist, dass geistliche Nahrung für ihren Geist, dass die den aufzunehmen, dass es einfach Kraft gibt. Die meisten damals, als sie Jesus noch nicht kannten, waren irgendwelchen Götzendienern und haben irgendeinen Gott gedient. Und es war üblich, für diese Götzen irgendein Tier zu schlachten und dieses Fleisch dann zu essen. Götzenopferfleisch hat man es genannt, dann in der Bibel. Warum tun die das? Sie wollten Anteil haben an der geistlichen Kraft dieses Götzen oder dieses Geistes. Und da haben sie sich ausgekannt. Und wir wollen noch Anteil haben an Jesu Fleisch und Blut, an seiner Kraft und an seinem Leben. Er ist der wahre Gott, das andere sind da bloß tote Götzen, dämonische Geister letztendlich, die dahinter stecken. Und deshalb brachen sie täglich das Brot und aßen Brot und tranken Wein, weil es ihnen wichtig war. Heutzutage kennen viele nur das, was man im Kommunionunterricht irgend früher mal in der Schule, in der dritten Klasse gehört hat. Und das hat man relativ schnell wieder vergessen. Man hat es ein paar Mal dann gemacht und das war es dann. Aber dass das irgendeine Auswirkung haben könnte, vor allem die Kommunion der Kirche ist ja ein Problem, weil ja der Wein wird erstens überhaupt nicht ausgeteilt. Ein Glaube ist scheinbar auch nicht recht viel da. Also gibt es da ein Problem. Aber für denjenigen, der wirklich glaubt und der dieses Brot auch bricht im Bewusstsein, dass Jesus sein Leib hat brechen lassen, für den, der isst und trinkt, dass das Auswirkungen hat, für den hat es auch Auswirkungen. Und wenn Jesus uns sowas sagt, dass wir das tun sollen, dann sagt er nicht, ihr könnt es tun, ihr müsst es aber nicht, dann meint er, dann soll man das auch tun. Logisch. Der Paulus schreibt auch vom Abendmahl und er sagt, dass der Herr selber ihm mitgeteilt hat, so das zu machen. Es war für Jesus so wichtig, dass es nicht gereicht hat, wenn es der Paulus vom Petrus gehört hat, sondern Jesus selber hat Paulus mitgeteilt, dass er Abendmahl feiern soll. Dass er Brot und Wein, Fleisch und Blut Jesu essen und trinken soll. Und Jesus sagte noch mehr dazu zu dem Thema. Er sprach, ich bin das Brot des Lebens. Und dann sagt er wieder noch was dazu. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nicht mehr dürsten. Meistens wird so gemacht, dass die Aussage, ich bin das Brot des Lebens, eine Aussage ist und dann die andere Aussage, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nicht dürsten, eine andere ist. Aber das ist ein Vers und es gehört zusammen. Das bedeutet, wer zu Jesus kommt und sein Fleisch isst und sein Blut trinkt durch den Glauben an ihn, der wird geistlich nicht mehr hungern und dürsten, weil der Geist Nahrung bekommen hat. Wenn du deinem Körper 3 Tage nichts gibst, dann wird dich wahrscheinlich schon ziemlich hungern. Und wenn du 3 Tage nichts trinkst, dann bist du in Gefahr, tot umzufallen. Aber was passiert mit deinem Geist, wenn er die ganze Zeit nichts bekommt? Er wird hungern und dürsten. Wenn du aber kommst und jeden Tag vom Brot des Lebens isst und von diesem Blut Jesu trinkst, dann wird dich eben nicht mehr hungern und dürsten, weil du jeden Tag deine Nahrung hast. Nicht nur einmal und dann monatelang nicht mehr, weil es ist halt einfach kein Abendmahl, weil man nicht Zeit hat in der Gemeinde und weil ja so viel Programm ist. Jesus hat sich da ganz viel dabei gedacht, als er das sagte und als er das eingesetzt hatte. Und dann, ich habe es dann vorher vorgelesen, sagt er, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Und es ist so wichtig, dass wir in ihm bleiben und dass er in uns bleibt, dass wir mit ihm zusammen sind, in Verbindung sind, dass unser Geist mit seinem Geist zusammenarbeitet. Denn von seinem Geist kommen die Anweisungen, Von seinem Geist kommt die Weisheit und die Kraft. Also gehört es einfach zusammen. Er in uns und wir in ihm. Richtig gehend verschweißt mit ihm. Letztendlich nicht mehr zwei verschiedene Personen, sondern eins gemacht. Eins mit Jesus, eins mit dem Geist. Christus in mir bedeutet eigentlich Christ zu sein. Es kann sich eigentlich nicht jemand Christ nennen, wo Christus nicht drin ist. Dann ist vielleicht eine Etikette vorn drauf. Es ist ungefähr so wie mit der Flasche Wein, wo ein ganz besonders guter Wein drin sein soll, laut Etikett. Und du machst die Flasche auf und trinkst, und da war es bloß ein Wasser. Und so ist der Christ, da wo Christ draufsteht und Christus nicht drin ist. Und so gäbe es viele Beispiele. Darum sagt auch der Paulus, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Der ist nicht bloß drin, der lebt auch noch da drin und drückt sich durch den Paulus seinen Lebenswandel aus. Das ist der nächste Schritt. Christus drin haben ist eine Sache. Christus nach außen leben und dass er sichtbar wird, ist die zweite. Die etwas schwierigere Sache der ganzen Angelegenheit. Aber es ist einfach wichtig. Da müsste man dem Pilsel Karl wieder recht geben, mit der Zahnpastatube. Da siehst du auch erst, wenn du drauf drückst, wo es rauskommt. Dann weißt du, was drin war oder drin ist. Wenn Wut und Zorn und Ärger und was weiß ich und alle möglichen dummen Gedanken rauskommen, wenn du ein bisschen unter Druck kommst, dann weißt du, was noch drin ist. Wenn aber der Geist gut genährt ist und stark ist und einfach Liebe und Freude und Friede und Glaube und so weiter und so fort das Ergebnis sind, wenn der Druck auf die Tube kommt, auf deine Seelentube, dann weißt du, da ist der Richtige drin. Das Etikett, das passt zu mir. Christ und Christus drin. Ja, und wenn das in uns, in ihm bleiben und er in uns, wenn das funktioniert, dann sagt Jesus eine Aussage, die ist gigantisch. Er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Das bedeutet wieder diese Verbindung, weil eine Rebe am Weinstock, wenn es dran ist, ernährt wird, Frucht bringt. Ist sie nicht dran, kann sie eigentlich keine Frucht bringen. Und deshalb sagt Jesus, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Der bringt viel Frucht und sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und er sagt, dann kannst du bitten und er wird dir es geben. Das ist ja schön. Das ist ja das, was die meisten Christen wollen, dass endlich ihre Gebete erhört werden. Weil dauernd Schwierigkeiten sind auf diesem buckelten Planeten. Also dürften die Gebete doch endlich einmal erhört werden. Und wenn wir in ihm bleiben, eben durch Essen von Fleisch und Trinken von Christi Blut und er in uns bleiben und wir Frucht bringen und unsere Gebete erhört werden, ja, was will man denn noch mehr? Das ist doch prima. Und wenn wir sowas von voll sind mit diesem Geist in uns, dann kann von außen kommen, was will. Es wird dich vielleicht ein bisschen bedrängen, aber es wird dich nicht umbringen, es wird nicht in dich eindringen. Und da gibt es ja ein interessantes Vorbild für uns. Der Prediger John G. Lake, der vor 100 Jahren in Südafrika große Dinge getan hat und gewirkt hat, dieser Mann hat jeden Tag das Abendmahl gefeiert. Dieser Mann war ein Spezialist im Umschalten letztendlich von dem natürlichen Sinnen auf den Geist. Der konnte das, der hat das trainiert. Und er wusste letztendlich immer gleich, was sagt der Geist und was ist im Geistlichen los. Und er hat mit den Ärzten ein paar Experimente auch machen lassen. Da waren Seuchen in Südafrika. Die Leute sind teilweise gestorben und hatten da so Schaum auf dem Mund. Und dieser Schaum war voll vom Erreger dieser Seuche. Und der John G. Lake nahm diesen Schaum in seine Hände, hat es unter das Mikroskop gehalten und man konnte zusehen, wie in kürzester Zeit all diese Krankheitserreger abgestorben sind. Er hat noch ein Experiment machen lassen, er hat sich ein paar Tropfen Blut abzapfen lassen und dieses Blut wurde dann mit Krankheitserregern infiziert, unter dem Mikroskop. Und die Leute konnten beobachten, wie von diesem Blut richtiges Licht ausgegangen ist und hat diese Krankheitserreger zerstört. Und das haben sie mit dem Mann gemacht, diese Experimente, weil er wurde einfach nicht krank. Viele andere wurden auch krank und sind gestorben, auch Christen leider, und er wurde einfach nicht krank. Er hatte geistliches Leben in ihm. Er war voll des Geistes. Er kannte die Kraft von Fleisch und Blut Jesu Christi. Und deshalb war ihm das wertvoll. Und es hat ihm letztendlich Leben gegeben. Es hat ihn bewahrt vor tödlichen Krankheiten. Und es ist für mich und ich hoffe für euch alle ein Grund, Fleisch und Blut Jesu zu essen und zu trinken. Da steckt viel mehr drin, als wir bisher wussten und vor allen Dingen auch dann nicht danach gehandelt haben. Und dieses in ihm zu sein, ist eine sehr, sehr wichtige Tatsache. Die Bibel spricht noch mehr, was es bedeutet, in ihm zu sein. Zum Beispiel Epheser 1,7: In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. In ihm haben wir das bekommen. Wenn wir in ihm sind, ist es Realität. Oder so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und deshalb durch ihn auch das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Das ist 2. Korinther 1,20. In ihm ist ein Ja von Gott für alle Verheißungen, die in der Bibel gegeben sind. Also wenn du in ihm bist, dann sagt Gott, ja, die Verheißungen gelten dir. Und dann betest du schon ganz anders, wenn du das weißt. Es soll in unserem Gebetsleben kein Vielleicht geben. Weil wenn so lange ein Vielleicht da ist, würde ich erst einmal Gott fragen, was sagst du zu der Sache? Und wenn du weißt, was Gott dazu sagt, dann brauchst du nicht mehr beten vielleicht. Weil dann ist es klar. Und so ist die Bibel voll mit solchen in ihm Aussagen. Das könnt ihr selber mal nachlesen und suchen. Es gibt auch einige Bücher, die dieses Thema bearbeiten. Bleibt in mir und ich in euch, sagt Jesus. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, außer ihr bleibt denn in mir. Das ist logisch. Die Rebe kann nicht, wenn sie nicht am Weinstock ist, der Christ kann nicht, wenn er nicht in Jesus bleibt. Das geht einfach nicht. Und deshalb sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Er benutzt immer solche einfachen Beispiele des Alltags. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, und denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das war Johannes 15, 4 bis 8. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Steht da. Was ihr wollt, was ihr braucht. Und es wird euch geschehen. Nicht, es wird vielleicht irgendwann in 100 Jahren oder wenn überhaupt. Er sagt, es wird euch geschehen. Und warum? Weil der Vater dadurch verherrlicht wird. Gott bekommt die Ehre, wenn der Herr deine Gebete erhört. Das ist ein interessanter Gedanke. Es ist nicht bloß wegen dir, dass das Gebet erhört wird, sondern wenn dein Gebet erhört wird, dann bekommt Gott die Ehre dafür. Denn da freut er sich letztendlich. Ja, Gott freut sich auch. Der hat auch die Frucht des Geistes. Der hat, ist nicht bloß Liebe. Ja, jeder weiß ja, Gott ist Liebe. Mhm. Aber wenn der Geist verschiedene Früchte bringt und Gott Geist ist, dann hat auch Gott Freude und Frieden. Oder meinst du, dass im Himmel Unfrieden herrscht? Streitereien und Parteiungen und sonst? Nein, im Himmel gibt es sowas nicht. Der Vater bekommt die Ehre, wenn deine Gebete erhört werden. Und das finde ich gut. Ja. Dieses Abendmahl, dieses Essen von Jesu Fleisch und Trinken von seinem Blut, es ernährt unseren menschlichen, wiedergeborenen Geist. Es reinigt, heiligt unser Herz von allen Zweifeln, Sorgen, Lügen, Irrtümern, Versuchungen oder man könnte auch sagen von Fehlprogrammierungen. Wenn ein Programmfehler drin ist in dir, so wie im Computer, dann ist das Blut Jesu dafür da, ist dein Herz zu reinigen und neu zu programmieren. Letztendlich zu heilen. Es kann auch sein, dass du irgendwann einmal verletzt worden bist und es hat dich wirklich sehr getroffen und bringst es nicht so richtig los. Es gibt ja Leute, die sind da so richtig verbittert. Da braucht man eine Medizin. Nicht einen Psychiater, sondern wir brauchen Jesu Blut. Das ist die Medizin für unsere Herzen. Und wenn Herzen verhärtet sind, kann es sein Blut wieder weich machen, wieder liebend machen. Dieses Blut und dieses Fleisch bringt geistliches Licht hinein. Es bringt Leben hinein. Wenn Jesus vom ewigen Leben spricht, dann denkt man immer, ja, dann, dass ich immer ewig beim Herrn bin. Aber dieses ewige Leben ist ein geistliches Leben und geistliches Leben ist heute mal ewig. Das fängt nicht an, das hört auch nicht auf, das ist einfach. Und genau so ist dieses geistliche Leben in uns drin und es ist Licht, weil Jesus auch gleichzeitig sagt, ich bin das Licht. Und wenn dieses Licht in uns ist, dann kommt die Aussage, ihr seid das Licht der Welt, dann kommt ihr zum Tragen. Eine Frau hatte einmal während dem Abendmahl eine Vision und sie sah, wie ein großer Blutstropfen über ihr hing. Und während sie dann diesen Wein trank, ist dieses Blut in ihren Körper hineingeflossen, in jede Zelle überall hin. Aber das Blut war nicht blutrot, sondern es war Licht. Sie sagte, man könnte sagen, es ist flüssiges Licht gewesen. Und es ist wieder interessant, da sagt Jesus, ja, ich bin Licht. Und dieses Licht, dieses Blutlicht hat den ganzen Körper durchdrungen. Und da, wo Licht ist, wissen wir, kann doch keine Finsternis sein. Aber man kann nicht in einem Raum gleichzeitig Licht und Finsternis haben, das ist ja klar. Aber wenn du das Licht einschaltest, dann ist Finsternis automatisch weg. Und man braucht nicht die Finsternis einschalten. Dann schaltet man das Licht aus, oder? Man hat schon mal jemand Finsternis eingeschaltet. Das ist eigentlich eine Torheit. Wie manche behaupten, ja, wenn das Licht mehr wird, wird Finsternis auch mehr. Also das geht mir nicht in den Kopf. Nein, Licht muss mehr werden. Und wenn wir einen gesunden, ernährten, stabilen Geist haben, der Licht ist, dann wird überall dort, wo du auftrittst, wo wir hingehen, wird Licht sein. So wie jemand mit der Taschenlampe rumgeht oder mit einem schönen Scheinwerfer. Eine Taschenlampe ist ein bisschen mickrig als Beispiel. Aber wenn du da wohin kommst, dann leuchtest. Logisch. Und wenn du in der geistlichen Welt bist, und es ist halt einmal die geistliche Welt rundherum, und du Licht bist, dann wird überall dort, wo du hingehst, plötzlich geistlich Licht scheinen. Und die Finsternis wird plötzlich erhellt. Und die Mächte der Finsternis fühlen sich nicht mehr wohl, weil die fühlen sich in der Finsternis zu Hause unwohl, um ihr Unwesen zu treiben. Die verschwinden. Das ist das Interessante. Jesus ist wieder das Beispiel. Dämonisch besessene Leute haben, als Jesus auftrat, ohne etwas zu sagen, haben die schon gesagt, Jesus, was willst du von uns? Geh weg von uns, tu uns nichts. Warum haben sie das gemacht? Da war plötzlich Licht. Da war noch nie Licht, die waren immer in der Finsternis und es hat ihnen so richtig gepasst. Jetzt kommt einer daher, der bringt Licht. Da haben die Probleme bekommen. Und so soll es auch bei uns sein. Wenn du auftrittst und dein Licht strahlt, soll Finsternis verschwinden. Wir kennen ja die Apostelgeschichte, der Petrus geht an Kranken vorbei und die Dämonen verließen die Kranken und die wurden gesund. Das heißt, weil sein Schatten auf die gefallen ist. Es liegt nicht am Schatten. Wenn die Sonne am anderen Eck gestanden wäre, dann wäre der Schatten in die andere Richtung gefallen. Der Schatten drückt bloß aus, er ist neu an denen vorbeigegangen. Und sein Licht, das Licht Jesu in ihm, war da. Und es hat die Leute freigesetzt und geheilt. Dieses Blut, sagt auch Jesus, dies ist das Blut des neuen Bundes. Und wir haben erst vor einigen Wochen oder Monaten gehört vom Bundessegen. Dieses Blut drückt auch den Bundessegen aus. Und trink sein Blut, denn es wird Segen hervorbringen. Es wird den Bundessegen in deinem Leben hervorbringen. Das heißt aber jetzt nicht, jetzt haben wir bloß noch das Abendmahl, alles andere, was in der Bibel steht, ist uns jetzt unwichtig. Jetzt tun wir einfach jeden Tag Abendmahl feiern und dann passt alles. Also dieses Abendmahl musst du schon zusammen in Verbindung bringen mit auch den anderen Lehren, die uns die Bibel vermittelt. Nicht, dass jetzt da jemand auf die Idee kommt, brauche ich alles nicht mehr, ich feiere jeden Tag das Abendmahl und dann passt es. Ganz so ist es nicht. Dieses Abendmahl bedeutet auch Schutz. Das ist das erste, sage ich mal, Abendmahl, das die Israeliten feierten. Das war noch in Ägypten, bevor das, die letzte Plage gekommen ist, dass die Erstgeburt von allen Menschen und Getier gestorben ist in dieser Nacht. Da sagte Gott zu den Israeliten, sie sollen ein Lamm schlachten, verschiedensten Vorschriften, und dieses Blut an die Türpfosten streichen, dann wird der Verderber an diesem Haus vorübergehen. Und dieses Blut, für uns ist heute Jesu Blut das Ausschlaggebende. Und wenn dieses Blut in deinem Leben zur Verfügung ist, dann wird der Verderber an dir vorübergehen müssen. Sprich, die finsteren Mächte der Bosheit. Es ist Schutz für uns. Es ist, wie die Bibel sagt, wahre Speise oder lebensnotwendige Speise und lebensspendendes Getränk. Dadurch bekommst du mehr Anteil an Jesu Auferstehungsleben. Dein Geist wird wissen, was im Licht los ist. Dein Geist wird sehen, was die Finsternis vorhat. Und er wird dagegen sich aufstehen. Und er wird sagen, Finsternis, hebe dich hinweg. Er wird fähig sein, Dämonen auszutreiben. Er wird fähig sein, den Kranken die Hände aufzulegen und sie werden gesund werden. Ein starker, gesunder Geist wird belastbar sein, auch wenn Schwierigkeiten auftauchen, und er wird darüber herrschen. Vielleicht nicht von heute auf morgen. Manchmal dauert es ein paar Tage. Aber wir sollen ja durch Jesus Christus herrschen. Und wie tun wir das? Ja, mit dem Körper tun wir uns da schwer. Du wirst geistliche Dinge nicht mit deinem Körper verändern. Du wirst geistliche Dinge mit deinem Geist verändern. Und wenn geistliche Dinge durch deinen Geist verändert wurden, dann wird sich das Natürliche dementsprechend auch verändern. Sprich, ist die geistliche Heilung geschehen, oder durch den Geist Heilung geschehen, wird der Körper gesund werden. Es muss einfach so sein. Gott hat sich das ausgedacht. Ich weiß ja nicht warum. Er hat sich das ausgedacht, dass er es so machen will. Er hat es angeordnet, dass wir dieses Abendmahl feiern. Und so sollen wir das auch tun. Und ein paar Punkte, wie wir das dann letztendlich tun. Das ist einmal das Erste. Du musst dich mit der Bibel auseinandersetzen. Du musst selber zu der Überzeugung kommen, das sagt Gott und er will das so und dann will ich das auch so tun. Also dadurch entsteht Glauben. Du ersetzt deinen Glauben aufgrund von Gottes Wort ein und du feierst Abendmahl im Glauben. Du tust es nicht einfach, naja, du tust es so, weil es ich sage oder weil du es gelesen hast. Nein, du tust es im Glauben. Ansonsten wird es dir nichts bringen. Du musst es im Glauben tun. Du musst wissen, dass dieses Brot, das du dann brichst, für dich Jesu Fleisch ist. Ja, es wird nicht plötzlich ausschauen wie Fleisch, es wird auch nicht nach Fleisch riechen. Es wird immer noch Brot sein, wenn du es isst. Es muss auch nicht irgend von jemand verwandelt werden. Du brauchst auch nicht einen Priester dazu. Dein Glaube ist es letztendlich, der es ausmacht. Genauso mit dem Wein. Für dich ist es Jesu Blut. Ja. Wir brauchen im Neuen Testament nicht 1000 Lämmer schlachten und da rumspritzen und Dinge tun, die sie im Alten Testament noch tun mussten. Wir haben dieses Vorrecht, ein Brot und einen Wein dafür zu benutzen. Nimm dir Zeit, zumindest ein bisschen Zeit, nicht auf eine Minute Brot gebrochen, gegessen, getrunken, fertig. Nimm dir Zeit, denk drüber nach, was Jesus gesagt hat. Schlag deine Bibel auf, Johannes Evangelium, lies es nochmal nach, weil es deinen Glauben ein bisschen auffrischt und dann handle danach. Denk drüber nach oder meditiere, wenn man es neudeutsch sagt, drüber. Und lass den Heiligen Geist in dir seine Arbeit tun. Vielleicht verbindest du es auch mit einer Zeit des Gebets, des Lobpreises oder des Bibelstudiums oder in deiner sogenannten stillen Zeit, die man ja täglich haben sollte. Aber wenn es einmal einen Tag nicht klappt, dann sei nicht gleich unter Verdammnis. Das kann auch passieren. Und du wirst nicht gleich verhungern, geistlich gesehen, weil wenn du natürlich noch einen Tag lang nichts isst, du wirst auch nicht gleich verhungern. Wir haben ja Reserven angehäuft. Und deshalb soll es so sein, du bist auch nicht verhungert, als du jetzt Abendmahl vielleicht alle paar Monate gegessen hast und getrunken hast. Aber du warst hungrig und durstig. Das ist der Unterschied. Und deshalb sagt Jesus, wer isst und trinkt, der wird nicht mehr hungern und dürsten. Und wenn dein Geist einmal so richtig fett ist, sage ich, und stabil ist und gesund ernährt ist, dann kann er auch mal einen Tag überbrücken. Aber ich stelle fest, der Geist ist es in mir, der es haben will. Ich denke, jeden Tag in der Frühschule kann ich dann Abendmahl feiern und freue mich richtig drauf. Hätte man nie gedacht. Früher war es das Abendmahl, ja, ist halt in der Gemeinde mal wieder Abendmahl gefeiert worden. Aber ich freue mich so richtig drauf. Und das Interessante ist ja daran, ich habe das seit einigen Tagen oder Wochen jetzt angefangen und hatte längere Zeit ein Problem mit einem Zahn, mit einem Kronenzahn. Und ich hatte da schon mal so ein Problem und dann musste der rausgerissen werden und ein neuer reingemacht und das kostet ja jede Menge Geld. Und der nächste macht dasselbe Problem. Und immer wieder und gebetet und ist immer ein bisschen besser und wieder ein bisschen schlechter. Also so richtig einfach nicht. Und seitdem jetzt das Abendmahl täglich gefeiert wird, ist der Zahn schon fast ganz in Ordnung. Ich spüre noch ab und zu noch ganz leicht. Aber das ist ja schon mal was wert, weil also ein Zahn, wenn weh tut, ihr wisst es wahrscheinlich, ist unangenehm. So ist dieses Abendmahl letztendlich eine Art geistliche Medizin. Nahrung für den Geist, Medizin für den Körper. Ist doch praktisch. Ja, wenn es bei John G. Lake funktionierte, der war auch nichts anderes und der hat auch nur Jesu Fleisch und Blut gehabt. Dann muss es doch genauso bei uns funktionieren. Also nimm dir Zeit. Sieh dich als glaubensgerecht aufgrund dieses Opfers, das Jesus gebracht hat. In den meisten Gemeinden wird so dieses prüfe dich erst, dass du nicht unwürdig bist, dass du nicht verdammt wirst und dich selber gerichtet. Das wird ganz oben hingestellt. Boah, du böser Sünder. Weil du vielleicht Jesus falsch, Fleisch und Blut falsch beurteilst, ja, und dann würde dir dieses Abendmahl selber noch zum Schaden. Ah, so kommt es oft rüber. Boah. Genau das Gegenteil von dem, was Jesus damit eigentlich bezweckt hat. Er möchte, dass wir es so beurteilen, ich selber kann es nicht bewirken, sein Opfer reicht aus, er hat es mir gegeben, ich sage, danke Jesus, du bist wunderbar und ich breche dein Brot und esse und trinke und er hat es für mich getan und ich freue mich drüber und mache einen Lobpreis und sage, danke, ja, was willst du mehr? Jesus ist doch sowas von gut. Und dann nimm einfach dieses Brotstück. Und vielleicht nimmst du auch ein Semmel oder ein Vollkorn, ist ja dann egal. Brot ist Brot. Und beim Wein, dann nimmst du vielleicht einen Traubensaft, wie wir nehmen oft einen Traubensaft. Du kannst auch einen Rotwein in dem Sinn nehmen. Du kannst auch einen Weißwein nehmen, weil es steht nirgends in der Bibel, was ein Rotwein oder ein Weißwein oder ein Traubensaft sein muss. Es ist halt einfach von der Weintraube. Und ob jetzt mit Alkohol oder ohne, steht auch nicht. Wir machen es ohne Alkohol, wir brauchen den nicht. Und wenn einer drin ist, dann trinken wir ja nicht gleich so viel. Du brauchst also nicht beim Abendmahl Flaschen trinken. Ein Gläschen oder einen Schluck. Aber tu es täglich, wie die ersten Christen. Täglich trafen die sich und täglich brauchen sie das Brot. Und Jesus selbst, als er von den Toten auferstanden ist und den Jüngern erschienen ist, hat oft Brot gebrochen. An dem haben sie ihn immer wieder erkannt. Also sehen wir, es ist wichtig. Du brauchst auch nicht irgendein Gebet auswendig lernen, das man jetzt da zu diesem Abendmahl so runterspricht, weil sonst nicht gilt oder sonst was. Wenn du dich mit einem Menschen unterhältst, dann unterhältst du dich doch auch einfach ganz ungeniert und ungeplant oder überlegst du dir das erst einmal, was sage ich jetzt zu dem und lernst das auswendig und dann, das passt ja nicht. Also wenn du Abendmahl feierst, dann kannst du zu deinem Herrn das sagen, was dir gerade wichtig ist, am Herzen ist. Und für das danken, heute für das und morgen vielleicht dankst du für ganz was anderes, ist ja möglich. Also es gibt da kein Formalitätsgetue. Sei einfach dankbar. Das ist das A und O der ganzen Sache. Dankbarkeit. Zu sehen, Jesus hat es am Kreuz für uns getan. Da kannst du dich darüber freuen. Er ist ja Gott sei Dank auch wieder auferstanden. Und Gott sei Dank wir mit ihm. Und wir müssen nicht noch mehr ans Kreuz, sondern er hat es getan und er hat dort unsere Schwachheiten und Krankheiten und Gebrechen und die ganze Armut und das ganze schlechte Zeug und alle unsere Sünde hat er dort getragen. Und das ist Grund genug zu danken und zu lobpreisen. Und wenn du das ehrlichen Herzens und im Glauben tust, dann passt das. Und lass dir von niemandem einreden, ja, das darf man ja nur in der Versammlung und nur im Gottesdienst. Erstens steht es nicht in der Bibel und zweitens ist nicht immer alles richtig, was alle machen. Es kann richtig sein, es muss aber nicht. Wenn aber Jesus oder die Apostel, der Paulus, das sagen, dann machen viele den Fehler und sagen, ja, das kann sein, es muss aber nicht. In dem Fall ist es aber so, dass es so ist. Dass es stimmt. Das, was alle machen, meinen die meisten, ja, das muss ja richtig sein. Und das, was Jesus gesagt hat, ja, das muss nicht unbedingt stimmen. Was da alles für Theorien hervorgezogen werden, warum dass das mit diesem Jesus doch nicht so sein könnte oder die Wegstaben verburkselt. Also vielleicht Scheintod wäre gewesen oder, ja, ist ja furchtbar. Kann man nicht einfach sagen, okay, Gott hat ihn wieder auferweckt? Das ist doch für Gott kein Problem. Ja, und ob es überhaupt einen Gott gibt, die lehren doch alle die Evolutionstheorie. Das ist auch bloß eine Theorie. Wer war dabei? außer Gott. Und wenn alles bloß durch irgendwelche Gase entstanden ist, da so im Weltall, ja, wo sind denn dann die Gase plötzlich hergekommen? Also das können wir jetzt so weiter spinnen, hat aber keinen Sinn. Gott sprach und es war da und fertig. Wenn du die Heilungswunder ansiehst in der Bibel, die Jesus oder die Apostel gewirkt haben, die kannst du auch nicht im Natürlichen erklären. Wenn ein Blinder einfach wieder sieht, der noch nie gesehen hat, und ein Lahmer, der noch nie gegangen ist, plötzlich hüpft und springt, dann waren das auch nicht irgendwelche Gase. Dann war es einfach, Gott sprach und es wurde. Und fertig. Und Gott sprach, dass wir sein Fleisch und sein Blut essen und trinken sollen. Und da gibt es nichts daran zu rütteln. Und deshalb werden wir das immer wieder tun. Und jeder für sich natürlich. Und wir werden erleben, wie unser Geist stark wird und kräftig wird und fähig wird, wie Gebete plötzlich erhört werden und die Herrlichkeit des Herrn sich mehr und mehr in unserem Leben offenbaren wird. Ich glaube es ganz fest. Amen.